Ich dachte, dass wir uns heute einmal mit einigen Versen aus dem 12. Kapitel des Römerbriefes beschäftigen. Dort heißt es im 12. Kapitel ab Vers 9, ich will es vorlesen aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Eure Liebe muss aufrichtig sein. Und wie ihr das Böse hassen müsst, sollt ihr das Gute lieben. In herzlicher Liebe sollt ihr miteinander verbunden sein. Und gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Setzt euch unermüdlich für Gottes Sache ein. Lasst euch ganz vom Heiligen Geist durchdringen. Und steht Gott jeden Augenblick zur Verfügung. Seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Seid standhaft, wenn ihr verfolgt werdet, und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft anderen Christen, die in Not sind, und seid gastfreundlich. Wenn Menschen euch das Leben schwer machen, so betet für sie, statt ihnen Schlechtes zu wünschen. Wenn andere fröhlich sind, dann freut euch mit ihnen. Trauert aber auch mit den Trauernden. Seid einmütig untereinander und streitet nicht. Versucht nicht immer wieder hoch hinaus zu wollen, sondern seid euch auch für geringe Dinge nicht zu schade. Hütet euch vor der Selbstüberschätzung und Besserwisserei. Ich glaube, wir alle sind uns darüber einig, dass es was Schönes ist, in einem Kreis zu leben, zu einem Kreis zu gehören, in dem das angestrebt, in dem das befolgt wird, was uns hier gesagt ist. Es ist schön, wenn Menschen, so wie es hier beschrieben ist, zusammenleben. Und wir dürfen dankbar sagen, dass wir das erleben dürfen. Dass wir uns freuen dürfen und dass wir Freude gefunden haben in dem Wissen, so unter diesem Auftrag unseres Herrn zusammen sein zu dürfen, zusammen leben zu dürfen. Und Gott beschenkt uns auch im Rahmen dieser Gebote, im Rahmen dieser Empfehlung. Wir haben gehört, dass Schwester Radke heimgegangen ist. Aber wir dürfen wissen, es war nicht das Ende eines Lebens, sondern es war die Vollendung eines Lebens. Wir durften und viele von uns durften in den letzten Tagen auch in Gesprächen mit ihr erfahren, dass sie das so sieht und sich in diesem Sinne freut, dass das Leben hier zwar zu Ende geht, aber das ist nicht das Ende des Lebens. Wir sind solche, die darauf bauen dürfen, die darum wissen dürfen, es gibt eine Auferstehung des Lebens. Und Jesus Christus, der gekreuzigt ist am Kreuz, der gestorben ist am Kreuz, der ist auferstanden. Und er ist der Garant dafür, dass auch wir bei ihm sein werden. Es ist schön, in einer Gemeinschaft zu leben, in der wir das leben und erfahren dürfen. Der Herr hat es uns geschenkt. Wir dürfen diese Gemeinsamkeit erleben in solchen Dingen wie eben, ich hatte es vorhin schon erwähnt, der lebendige Adventskalender uns dazu führt, dass wir zusammengehören dürfen in unserem großen Herrn, der uns alle gemeinsam in seine Nachfolge gerufen hat. Wir dürfen erfahren, dass der Herr unter uns ist. Und ein bisschen haben wir es vielleicht auch vorhin mitbekommen, als Anja hier vorne stand, wie schön es ist, eine Gemeinschaft zu haben. Eine Gemeinschaft, die darauf beruht, dass wir unserem Herrn gehören, der uns erkauft hat mit seinem kostbaren Blut. Dass wir zu einem gehören, der uns festhält und in dem wir zusammen gehören. Gott hat uns viel geschenkt. Und wir sind auch gut, wir tun gut daran, uns daran zu erinnern und darüber uns zu freuen. Aber wir wissen auch, da ist nicht nur der Gott, der uns beschenkt, der uns so vieles gibt und so vieles erfahren lässt an Guten, sondern da sind auch wir Menschen, die zusammenleben und die miteinander leben wollen und leben müssen. Und deswegen ist eben nicht alles so vollkommen und so schön, wie es in diesen Versen gesagt wird. Und das ist auch der Grund, weshalb uns durch solche Verse der Bibel gesagt wird, was wir beachten müssen, worauf wir uns ausrichten müssen, damit wir wirklich auch schon hier auf dieser Erde erfahren und erleben, dass wir einen großen und wunderbaren Gott haben, der unser Vater ist und der für uns sorgt und der uns festhält. Und dieser Gott, der ist eben nicht nur da in Zeiten, in denen wir vor Freude übersprudeln, sondern dieser Gott ist da und hält uns fest. Es ist ein Gott, der in tiefster Nacht erschienen ist und immer wieder erscheint. Unser Herr ist da und er trägt uns. Und wenn er nicht ist, dann hat alles keinen Zweck. Aber Jesus Christus ist auferstanden und das dürfen wir uns gegenseitig immer wieder sagen und dürfen es auch anderen sagen. Jesus Christus ist auferstanden und er sagt dir und mir, wenn ihr mühselig und beladen seid, so kommt her zu mir, ich will euch trösten. Ich möchte auf einige wenige Verse aus dem von mir Verlesenen eingehen. Da heißt es zunächst, eure Liebe sei aufrichtig, eure Liebe sei ungeheuchelt. Wir Christen stehen in der Gefahr, weil wir eben um den Auftrag wissen, einander zu lieben, weil wir wissen, dass diese Liebe von anderen gesehen wird und andere auch ermutigt, sich Jesus Christus anzuschließen. Deshalb meinen wir oft, es ist eine Verpflichtung, Liebe zu zeigen, Liebe zu äußern und stehen dann in der Gefahr, das auch zu tun, auf einer Grundlage, die eigentlich gar nicht da ist, sondern gewissermaßen unaufrichtig, einfach weil wir ja meinen, es ist unser Gebot, wir müssen lieben. Eure Liebe sei aufrichtig, sie sei ungeheuchelt. Das heißt, eure Liebe soll nicht dazu dienen oder dazu gebraucht werden, den anderen auf meine Seite zu ziehen, den anderen für mich zu gewinnen, sondern liebe deinen Nächsten, liebe deinen Bruder und deine Schwester aufrichtig, bedeutet, dass wir darauf gesinnt sind und uns bemühen, dass der andere oder die andere eben die engere Verbindung zu Jesus Christus kennt, kennenlernt und erfährt. Bonhoeffer hat einmal gesagt, und ich glaube, ich habe es auch hier schon in diesem Kreis gesagt, es gibt eine seelische Liebe, die versucht, den anderen an mich zu binden. Aber die Verbindung unter uns Geschwistern ist eine Verbindung, die über Jesus Christus geht. Und je näher der eine an Christus, der oben ist, kommt, und je näher ich zu Christus komme, umso näher kommen wir beide zusammen. Aber die Verbindung geht unserem Herrn Jesus Christus. Und um diese Liebe geht es. Und die schenke uns Gott. Denn von uns aus sind wir auch in dieser Hinsicht ziemlich hilflos. Wir sind aufgefordert, dass unser gegenseitiger Umgang beruhen soll auf gegenseitiger Achtung. Oder wie es an anderer Stelle der Bibel formuliert ist, du sollst den anderen höher achten als dich selbst. Was heißt es, den anderen achten, den anderen respektieren? Da geht es nicht in erster Linie darum oder vielleicht gar nicht darum, die berufliche Karriere des anderen anzustauen und ihn höher einzuordnen als mich selbst, sondern den anderen achten heißt, den anderen zu sehen in unserer Gemeinde als der, der er ist, als den, der in seinem Wert bestimmt ist durch die Liebe Gottes zu ihm. Das für den anderen gilt, wer wird wieder Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, welcher rechtfertigt. Wer ist es, der verdamme? So hoch steht der andere, steht der Bruder, steht die Schwester in den Augen Gottes. Und ihn zu achten, ihn zu respektieren, heißt zu erkennen, dass Gott ihn genauso erwählt hat wie mich und dass er in Gottes Augen und für Gottes Arbeit genauso wichtig ist wie ich. Seine Würde, seine Ehre besteht darin, dass er Kind Gottes sein darf und Kind Gottes ist. Unser Problem als Christen ist meines Erachtens weniger, dass wir lügen, dass wir versuchen, den anderen zu übervorteilen. Das ist meines Erachtens weniger unser Problem. Mein Problem und ich denke vieler anderer Problem ist, dass ich weiß, dass ich meine zu wissen, dass ich überzeugt bin zu wissen, woran es liegt, wenn hier oder dort Probleme auftreten. Dass ich weiß, wer hier falsch gehandelt hat, wer Buße tun muss und wer richtig liegt. Und dann bin ich aus vollster Überzeugung und auch bei meiner Überlegung, wie es Gott sieht, der Überzeugung, dass ich richtig handle und dass ich es richtig sehe und es keine Probleme gäbe, wenn es alle so sehen würden wie ich. Hier werden wir aufgefordert, uns nicht selbst zu überschätzen. Und das ist die gefährliche Form, bei mir aber sicher auch bei anderen, dass wir uns in diesem Sinne überschätzen. Dass wir meinen, was wir sehen, das ist dasselbe, was Gott sieht. In Wirklichkeit, es hat mal einer so formuliert, überall dort, wo ich mich mit einem anderen auseinandersetze, gibt es drei Auffassungen. Meine, seine und die richtige. Und das ist etwas, was wir einfach lernen müssen und was uns oft schwerfällt. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb es oft so schwer ist, Zerwürfnisse zwischen Geschwistern oder auch Zerwürfnisse zwischen Eheleuten zur Versöhnung zu führen, weil jeder davon überzeugt ist und auch vor Gott davon überzeugt ist, ehrlich davon überzeugt ist, dass er im Recht ist und der andere die Hauptschuld trägt. Jede Seite ist ehrlich, und ich möchte es nochmal sagen, vor Gott überzeugt, Recht zu haben. Und wie soll es da zur Versöhnung kommen? Nicht etwa durch die frommen Worte des einen, ich vergebe dem anderen alles. Das ist nur für eine andere Formulierung für, der andere ist schuld. Das hilft in solchen Situationen nicht. Sondern dort, wo wirklich Buße zu tun ist, dort, wo wir umkehren müssen, bezieht es sich in erster Linie und sehr häufig auf unsere Haltung, dass wir meinen, das klar zu wissen, was richtig ist, was Gottes Willen ist, und dann mit gutem Gewissen aus dieser Haltung, die zum Ausdruck bringt, dass ich mich höher einschätze, als ich bin, versuche zu beurteilen und auch wirklich aufrichtig versuche zu helfen. Aber es geht dann meistens nicht. Wir stehen oft hilflos in solchen Situationen. Wie sollen wir umgehen damit? Und auch da ist es schön zu wissen, Gott ist mit seinem Segen nicht darauf angewiesen, dass wir zuvor vollkommen werden, sondern Gott handelt an uns. Er möchte uns zeigen, wie wir uns verhalten, und wir wollen uns aufrichtig bemühen, seinen Geboten zu folgen. Aber seine Gnade geht all unseren Handeln voraus. Und so dürfen wir auch dort, wo wir unsere Unzulänglichkeit feststellen, wo wir sie quasi spüren, nicht verzagen. Gott ist in tiefster Nacht erschienen. Deswegen ist unsere Situation keine traurige Situation. Vielleicht fragt sich auch dieser und jener oft in solchen Situationen, können wir denn dann Abendmahl feiern? Passt das Abendmahl in eine solche Situation? Aber auch da dürfen wir uns einfach daran erinnern, was sich damals, als Jesus vor seinem Tode stand, abgespielt hat. Er sehnte sich danach, mit seinen Jüngern das Passamahl zu feiern. Er wusste um die Unvollkommenheit seiner Jünger. Er wusste, dass sie ihn dann alle verlassen und dass sie ihn verleugnen. Und doch wollte er mit ihnen nochmal zusammen sein. Er wollte ihnen sagen, und er will uns heute sagen, ich bin für eure Unzulänglichkeit, ich bin für eure Schuld auf den Weg zum Kreuz. Und wir dürfen uns daran erinnern, dass Jesus Christus für uns gestorben ist und eben auch für unsere Unzulänglichkeit als Christen. Er ist dafür gestorben, dass wir auch wenn wir unsere Unzulänglichkeit sehen, uns daran erinnern, dass Jesus für uns gestorben ist und unsere Schuld trägt. Und gerade wenn wir unsere Schuld spüren, wenn wir unsere Unzulänglichkeit erfahren, sind wir gewissermaßen darauf angewiesen, in Anspruch zu nehmen, was Jesus Christus für uns getan hat, was er für uns am Kreuz gelitten hat. Und auch wir wollen uns jetzt daran erinnern, was Jesus Christus für uns getan hat. Und dass wir auf dieser Grundlage getrost uns seiner Güte anbefehlen dürfen. Er war bei uns. Wir freuen uns darüber, über all den Segen, den wir als Gemeinde, als Gemeinschaft erfahren dürfen. Und er wird bei uns sein. Er wird uns helfen in den Situationen, wie sie auch sein sollen oder sein werden. Der Herr ist da. Und der Herr ist in diesem Sinne nahe. Nicht nur, dass er wiederkommt, sondern er ist bei uns. Und daran wollen wir uns jetzt auch im Abendmahl erinnern. Und es soll uns Ermutigung und auch Freude sein, dass er alles gut gemacht hat, auch unsere Unzulänglichkeit.